SRF 3.
Die Olympischen Winterspiele in Peking. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Vergabe an China. Der verrammelte Eurotunnel in Calais. Die tausenden Flüchtlinge sollen mit Zäunen und Hunden daran gehindert werden, ins gelobte Britannien zu gelangen. Der Lichtblick in Guinea, der eingesetzte Ebola-Impfstoff, schützt wirksam vor einer Ansteckung. Das Wetter morgen beidseits der Alpen, viele Wolken und zeitweise Regen, am Abend im Westen allmählich trocken. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Heute Mittag, 11.58 Uhr, Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, öffnet den großen Umschlag.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing!
Peking kommt also schon wieder zum Handkuss. Die chinesische Hauptstadt führt nach den Olympischen Sommerspielen von 2008 nun auch die Winterspiele von 2022 durch. Peking setzte sich knapp gegen den einzigen verbliebenen Konkurrenten durch, die kasachische Hauptstadt Almaty. Fragen Martin Aldrovan, die Auslandredaktor und unser nächster China-Korrespondent. Was hat denn den Ausschlag für Peking gegeben?
Ich glaube, beim IOC hofft man einfach, dass man sich auf China verlassen kann, weil China ja bereits die Spiele 2008, die Sommerspiele, erfolgreich durchgeführt haben. Und da wollte man sich nicht auf etwas Neues einlassen. Da wollte man einfach auf Nummer sicher gehen.
Es werden Spiele der langen Wege. Skiberge sind mindestens 150 Kilometer von Peking entfernt. Da kann man nicht von ökologischen Spielen reden.
Es gibt für diese Wege einen Schnellzug, eine Hochgeschwindigkeitseisenbahn, die extra dafür gebaut wird. Die soll dann aber auch nachher natürlich weiter in Betrieb bleiben. Was die Ökologie angeht, da ist vor allem das Problem, dass eben auch auf diesen Schneebergen es zu wenig Schnee gibt. Also es müssen ganz viele Schneekanonen zum Einsatz kommen und dazu braucht es sehr viel Wasser in einer Region, in der es eben eigentlich zu wenig Wasser hat.
Für die Sommerspiele 2008, da wurden Milliarden in Stadien in Peking investiert. Kann man 2022 auf diese Infrastruktur zurückgreifen?
Also zum ersten Mal wird jetzt auch viel weniger Geld gebraucht, also nur ein Bruchteil eigentlich von dem, was im Sommer 2008 oder für den Sommer 2008 ausgegeben wurde. Unter anderem, weil die Spiele natürlich viel kleiner sind, aber eben auch, weil man zum Beispiel das Vogelnest-Stadion erneut braucht für die Eröffnungszeremonie zum Beispiel oder auch das bekannte Watercube-Stadion, dieses blaue Stadion. Und da muss man nicht allzu viel Neues bauen, zumindest in Peking nicht.
Die Frage stellt sich, haben Winterspiele in Peking das Potenzial, den Skitourismus in China insgesamt zu fördern?
Das hofft man zumindest in China, also vor allem für Nordchina. Da soll es ja potenzielle 300 Millionen Chinesen geben, die da eventuell Interesse haben könnten. Und das wäre natürlich für die Region wirtschaftlich sehr gut. Ob das dann wirklich auch dann aufgeht, das ist eine andere Frage. Weil Wintersport ist in China zumindest jetzt ein noch relativ neues Konzept.
Menschenrechtsorganisationen haben bereits vor der Vergabe der Spiele kritisiert, Peking oder China wäre insgesamt eine schlechte Wahl. Werden die chinesischen Behörden auf ihre Kritiker hören und die Menschenrechtssituation verbessern?
Sie haben zumindest das schon mal versprochen, dem IOC 2008. Viel passiert ist eigentlich seither nicht. Im Gegenteil, viele Kritiker, also viele Menschenrechtsorganisationen sagen, dass sich die Situation in China eigentlich eher noch verschlechtert hat, vor allem in den letzten paar Jahren, auch mit der neuen Regierung unter Xi Jinping. Da haben die Repressionen eigentlich eher noch zugenommen. Deswegen würde ich jetzt eigentlich mal abwarten, was dann wirklich passiert.
Einschätzungen von Martin Aldrovan, der neue China-Korrespondent von Radio SRF. Übrigens, über einen Entscheid des IOC freut man sich auch in Lausanne. Die WAD führt 2020 die Olympischen Winterjugendspiele durch. Großbritannien will Frankreich beim Flüchtlingsproblem in Calais unterstützen. Die Nachrichten mit Damian Rast.
Der britische Premierminister David Cameron sagte, man wolle unter anderem beim Bau weiterer Zäune helfen und mit dem verstärkten Einsatz von Spürhunden. Tausende Migranten versuchen seit Wochen Nacht für Nacht durch den Eurotunnel britischen Boden zu erreichen. Mehrere Menschen starben dabei. Weil nach einem Unwetter die Abwassertanks überliefen, kam es vor gut einer Woche zur Trinkwasserverunreinigung im neuenburgischen Lülocle. Etwa 3000 Liter Abwasser seien in die Trinkwasserversorgung gelangt, gab der Gemeinderat bekannt. Wegen der Verunreinigung hatten sich etwa 80 Personen mit einem Magen-Darm-Infekt in Spitalpflege begeben müssen. Unterdessen darf nach Angaben der Stadtbehörden wieder Leitungswasser getrunken werden. In der Schweiz sind 1500 Personen in der Hooligan-Datenbank registriert. Das sind 5% mehr als vor einem Jahr, wie das Bundesamt für Polizei mitteilt. Vielen der Registrierten ist es verboten, ein Stadion zu betreten oder sich in der Nähe eines Stadions aufzuhalten. Die häufigsten Gründe für die Verbote seien Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Vermummungsverbot sowie Landfriedensbruch. Die Separatistengebiete in der Ostukraine dürften mehr Autonomie erhalten. Das Verfassungsgericht hat eine entsprechende Gesetzesvorlage von Präsident Petro Poroschenko gutgeheißen. Das Gesetz kommt nun zur Detailberatung ins Parlament. Dieses hatte Mitte Juli entschieden, das Gesetz dem Verfassungsgericht zu unterbreiten. Der deutsche Generalbundesanwalt Harald Range lässt die Ermittlungen gegen Journalisten des Blogs netzpolitik.org vorläufig ruhen. Er wolle ein Gutachten abwarten, sagte Range der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gegen die Blogger ist ein Verfahren wegen Landesverrats eingeleitet worden. Sie hatten im Frühling Dokumente des deutschen Inlandgeheimdienstes veröffentlicht, in denen es um den Ausbau der Internetüberwachung geht. Der italienischen Polizei ist ein Schlag gegen einen Kinderpornoring im Internet gelungen. Mithilfe der europäischen Polizeibehörde Europol hat sie ein Netzwerk aufgedeckt, in dem pornografische Bilder von Kindern getauscht wurden. Der Tausch der Bilder sei im sogenannten Darknet erfolgt, einem verborgenen Teil des Internets. Bezahlt hätten die Kunden mit dem digitalen Zahlungsmittel Bitcoin, mit dem auch anonym gehandelt werden kann. Die Tauschbörse wurde von einem Italiener betrieben, wie die Polizei weiter mitteilte. Die russische Zentralbank hat den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 11% gesenkt. Die Währungshüter in Moskau hatten das Zinsniveau in diesem Jahr bereits 4-mal nach unten angepasst, um die Konjunktur anzukurbeln. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.416 Punkten, plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.0615 gehandelt, der Dollar zu 96,11 Rappen.
Info 3 Abend.
Von der Ebola-Epidemie in Westafrika hört man normalerweise nichts Positives. Heute ist es auf einmal anders. Ein internationales Forscherteam kann einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen die Krankheit vermelden. Ein Impfstoff, der in Guinea gegen Ebola eingesetzt wurde, scheint tatsächlich vor dem Virus zu schützen. Das zeigt eine klinische Studie. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Oft genug in den letzten 18 Monaten mussten Forscher Hiobsbotschaften aus Westafrika verkünden. Umso erleichterter klingen sie nun, wenn sie von der positiven Wirkung der neuen Impfung in Guinea berichten. Zum Beispiel Marie-Paul Kini, Vizedirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Prior to vaccination there were cases. The vaccination arrived 10 days after, no case, flat.
Kini erzählt, wie die Neuansteckungen abrupt aufhörten, sobald die Forscher die Kontaktpersonen um einen neu aufgetretenen Ebola-Fall impften, die Familie, Freunde, Nachbarn. Ringimpfung heißt diese Strategie, die die Wissenschaftler für diese Studie angewendet haben, weil sie buchstäblich einen schützenden Ring um Ebola-Infizierte schaffen. Rund 3500 Menschen in fast 100 Ringen wurden so geimpft. 10 Tage nach der Impfung waren alle Behandelten geschützt. Unter ihnen trat keine einzige Infektion auf. Ein großer Erfolg, sagt Matthias Ecker von der Universität Bern, der wie Kini an der Studie beteiligt ist.
Das ist eine sehr wichtige Studie. Die Daten sind überzeugend genug, damit jetzt ein Einsatz ins Auge gefasst werden kann.
Bereits hat eine unabhängige Expertengruppe entschieden, dass die Impfaktionen in Guinea ab sofort ausgeweitet werden. Wegen der Notsituation mussten die Forscher einige Abstriche bei der Studie machen. Als Folge davon kennen sie die Schutzwirkung der Impfung momentan nur ungefähr. Sie liegt zwischen 75% und 100%, sagt Matthias Ecker.
Es ist statistisch so, dass nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, wo genau er liegt, aber sicher 75%, und das ist auch sehr gut.
Die Studie läuft noch weiter, um genauere Daten zu bekommen und um die Ergebnisse zu bestätigen. Gelingt dies, so hoffen Ecker und Kini, dass der Impfstoff bald definitiv zugelassen wird. Er könnte dann neben Guinea auch im ebenfalls betroffenen Sierra Leone eingesetzt werden. Dies würde die Situation für diese Länder grundlegend verbessern, sagt die WHO-Generaldirektorin Margaret Chan.
If proven effective, this is going to be a game changer.
Der neue Impfstoff könnte dazu beitragen, dass die Ebola-Epidemie endlich beendet werden kann, sagt Chan. Aber nicht nur das. Legt die Weltgemeinschaft genügend Vorräte davon an, ließe sich der nächste Ausbruch von Ebola vermutlich viel schneller stoppen.
Info 3 Abend.
Die Kantone sind gefordert, so viele Asylbewerber wie seit langem nicht mehr müssen untergebracht werden. Plätze sind rar, auch im Kanton Aargau. Die Verantwortlichen dort wollten nicht auf Zivilschutzanlagen zurückgreifen und richteten an drei Standorten im Aargau kurzerhand Zeltlager ein. Nun sind in Aarau die ersten Asylbewerber eingezogen. Alex Moser hat sie heute Vormittag besucht.
7 dunkelgrüne Zelte stehen unter hohen Bäumen im Garten einer Asylunterkunft in Aarau. Sie sind 14 Meter lang und 5 Meter breit. Im Innern stehen ein Dutzend schmale Einzelbetten und Schränke, wo die Leute ihre Habseligkeiten lagern können. Es hat Strom und Licht. 11 Männer wohnen zurzeit hier. Für 60 hätte es Platz. Die, die hier sind, wirken zufrieden. Momentan gäbe es nur ein Problem.
Bird.
Kalt sei es hier, kalt hier im Zelt, sagt dieser Asylbewerber aus Libyen. Und auch diesem Flüchtling aus dem Sudan machen die kalten Nächte Mühe.
Ja, gut, like gut. Viele, viele kalte sind auch hier. Viele kalt.
Keine Klagen darüber, dass die Asylbewerber in den Zelten Bett an Bett schlafen und kaum Privatsphäre haben. Duschen und Toi-Toi-WCs befinden sich neben den Zelten. Tagsüber sind die Männer im Garten der Asylunterkunft oder in der Stadt. Sie können auch die Räume des Nebengebäudes benutzen. Dieses wird von Flüchtlingsfamilien bewohnt. Der Kanton bietet ihnen im Zeltlager auch Deutschkurse an. Die Idee mit den Zelten sei durchwegs gut angekommen, erklärt Balz Bruder vom Sozialdepartement. Man sei schlicht überfordert gewesen, für die vielen Asylbewerber einen Schlafplatz zu finden. Deshalb habe man auf diese Maßnahme zurückgegriffen.
Wir stellen fest, dass die Maßnahme, die der Kanton Aargau gemeinsam mit der Armee ergriffen hat, durchaus auf Interesse gestoßen ist und dass sich beispielsweise der Kanton Bern jetzt auch überlegt, ob er auf die Armee zugehen will.
Bloß, was ist besser, die Unterbringung im Zelt oder in einem unterirdischen Bunker? Für Balz Bruder ist das Zelt klar die bessere Lösung und dies findet auch die Mehrheit der befragten Asylbewerber wie dieser Mann aus dem Sudan.
I think it's better than to be outside, you feel free.
Im Zelt fühle man sich freier als in einer unterirdischen Unterkunft. Und der Nachteil mit der Kälte im Zelt dürfte sich mit der nächsten Hitzewelle, die anrollt, wohl auch erledigen.
Info 3, Nachrichten und Hintergründe. Unsere Sendung gibt's auch im Netz, srf.ch/news. Heute Nachmittag verantwortlich Bettina Studer und Daniel Hofer. Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.